Ja, danke Walter. Er hat uns alle wunderbar gelobt, Lobpreis, Prediger, Technik. Ich würde noch dazu hinzufügen, wunderbares Publikum, wunderbare Gemeinde. Ich fühle mich wohl hier und ja, ich musste heute für Peter einspringen, für einen ganz noblen Zweck. Ja, und diesmal habe ich auch rechtzeitig gewusst und ich bin heute bewusst da, nicht wie das letzte Mal. Also heute keine Überraschung. Heute wird sich alles um eine Münze drehen. Also die ganze Predigt wird sich um eine Münze drehen. Aber dazu möchte ich zuerst diesen Bibeltext lesen, damit wir das Fundament legen für die Predigt. So, der heutige Text ist aus Lukas Kapitel 20, ab Vers 20 bis 26. So. Und sie beobachteten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollen, als wären sie gerecht. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes wahrhaftig. So ein bisschen geschmeichelt erstmal. Und dann der Knall. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Aber er merkte ihre List und sprach zu ihnen: Zeig mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen: des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Noch einen kleinen Bibelvers dazu. Lukas Kapitel 23, 1 bis 2. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und ihm wehrt, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Und behauptet, er sei Christus, der König. Also, unfassbar, oder? Also, so eine geniale Demonstration vor die ganze Menge, dass er nichts dagegen hat, dass man dem Kaiser die Steuer zahlt. Wessen Bild ist das auf der Silbermünze? Des Kaisers. Also, gib dem Kaiser, was ihm gehört, und Gott, was Gott gehört. Also, so genial. Und dann ein paar Bibelverse, also ein paar Kapitel weiter, sie bringen ihn vor Pilatus und er sagt: dieser Jesus, der sagt, wir sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Er sagt, wir sollen das nicht tun. Wie konnten diese Menschen so die Worte Jesu verdrehen? Und was die für Influencer da hatten unter die Menge, dass sie die Wahrheit so verdreht haben, dass sie ihn dann vor dem Pilatus anschuldigen konnten, dass die Menge komplett geglaubt hat, er hat das gesagt. Wo waren die Fact-Checkers? Warum gab es keiner, der sie widersprochen hat? Und manchmal, wenn Mengen ganz laut rufen und von irgendwas überzeugt sind, da gibt es eine interessante Massendynamik. Also ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, wo wir mehrere Jugendlichen zusammenkamen, da gab es Sachen, also so eine Dynamik. Und wir haben plötzlich und schnell Sachen entschieden, jo, das machen wir. Aber meistens war ein richtiger Blödsinn, was wir entschieden haben. Und wir haben uns gegenseitig so hochgeschaukelt und wir haben richtig den größten Quatsch gemacht, was unsere Eltern sich vorstellen konnten. Eine Massendynamik, das ist sehr interessant. Massendynamik und alle, die das Gleiche schreien, ist manchmal sehr, sehr, sehr gefährlich. Und manchmal entspricht auch nicht die Wahrheit. War es vielleicht im Fall Jesu, waren wirklich diese Influencer unter dem Volk, die Lügen gestreut haben? Oder es war auch ein emotionales Thema. Emotionen spielen heutzutage eine riesen Rolle in unserer Gesellschaft, auch im Fernsehen, in den Medien. Emotionen werden manchmal gezielt missbraucht, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Wir merken, heutzutage wird alles sehr emotional diskutiert. Und was ich noch gemerkt habe, es ist dringend emotional und es muss zack, zack, schnell entschieden werden. Und manchmal, ich habe den Eindruck, dass es fast eine Sünde ist, besonnen zu sein. Dass man sagt, okay, einmal tief ein- und ausatmen, lass uns ein bisschen Zeit nehmen, lass uns ein bisschen überlegen, immer mit der Ruhe und überlegen. Ich habe den Eindruck, dass Besonnenheit eine Sünde heute ist. Es muss alles schnell und dringend gemacht werden. Und was noch verblüffend ist, dass Hass oder Hassaussagen oder Hassaktionen, das sind die neue Tugend. Die Menschen, die demonstrieren ihre moralische Überlegenheit, indem sie auf anderen prangen und ihren Hass ausdrücken und Menschen runtermachen, fertig machen und diesen Shitstorms, was manchmal stattfinden im Internet und überall. Hass ist die neue Tugend. Vollkommen falsch. Und das sind so Tendenzen und Sachen, die uns berechtigt Sorgen machen. Man könnte sogar über eine Tyrannei der Gefühle und Emotionen über Fakten und Tatsachen. Alles, was heute zählt, sind Emotionen, Gefühle und so weiter. Und sehr oft als Christen werden wir auch angegriffen oder so wie im Fall Jesu. Es wird im Voraus, also wirklich nachgedacht, wie kann ich dem einen Christ so eine Frage stellen, dass mein Punkt beweist oder dass ich einem Christ zeige, wie intolerant er ist, wie böse, wie fies, wie, sagen wir mal so, was er für ein emotionales Monster sein kann. Und oft werden auch falsche Fragen gestellt. Meine Lieblingsfalsche Frage, ich gebe euch nur ein Beispiel, das ist meine Lieblingsfalsche Frage. Hast du gehört, deine Frau zu schlagen? Antworte ja oder nein. Hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen? Wenn du ja sagst, dann heißt das, du hast sie in Vergangenheit geschlagen. Und wenn du nein sagst, du schlägst sie immer noch. Also das finde ich das beste Beispiel für falsche Fragen. Also man geht von einer Tatsache schon vor die Frage. Man legt es als Fundament. Der geht davon aus, dass du deine Frau schlägst, ja, und dann hast du aufgehört, sie zu schlagen. Ja, das ist eine falsche Frage. Und die Sache ist, man muss sagen, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich meine Frau nie geschlagen habe. Und so werden manchmal so Christen Fragen gestellt, aber die gehen schon von einer falschen Tatsache aus. Die gehen davon aus, dass wir Monster sind, intolerant, menschenverachtend und so weiter. Und ich wünsche mir manchmal als Christen auch diese Genialität und Weisheit Jesu zu haben, auch zu merken, was dahinter steckt. Was will mir die Person jetzt so für eine Falle vorbereiten? In was werde ich jetzt hineingezogen? Und wir merken bei Jesus, das ist so eine Genialität, es ist einfach Wahnsinn, was er mit dieser Silbermünze, mit dem Bild und alles, wie, wie schön er der Wahrheit treu geblieben ist und wie er alles so wunderbar gemeistert hat. Aber selbst dann, wir merken ein paar Bibelverse später, dass diese Leute genau das Gegenteil behauptet haben, was Jesus gesagt hat. Also das Ziel war die komplette Vernichtung Jesu und dass sie ihn vor den römischen Behörden bringen und eigentlich, sie wollten ihn loshaben. Das war deren Ziel. Und es ging gar nicht um die Wahrheitsfindung, sondern die haben diese List benutzt und die haben sich auch so getan, dass sie gerecht und interessiert sind an das, was er zu sagen hat. Aber Jesu, der schaut sie an und er hat diese göttliche Röntgenaugen, was wirklich durch die Seele, durch den Knochenmark geht und er sieht, was in ihnen steckt und er denkt, ihr Heuchler. Und dann mit seiner göttlichen Weisheit dieser genialen Bild mit der Münze. Er hätte sagen können, fragt doch eure Priester und den Ältesten, da hätte er den Spieß umgedreht. Ja? Weil die Priester, die haben nicht Nein gesagt zu dieser Münzen. Die haben zwar gesagt, wenn du deine Steuer im Tempel bringst, dann musst du halt diese unreinen römischen Münzen wechseln, aber wir haben nichts, dass du Geld im Tempel bringst. Und deswegen zur Zeit Jesu gab es so diese Geldwechsler in den Tempel, weil die römischen Münzen, die waren die waren unsauber und da mussten sie in die hebräische Währung umtauschen, damit sie im Tempel das heilige Geld von den Juden bringen können. Sehr interessant. Aber Jesus hat, wir wissen alle, er hat in seinem heiligen Zorn diese Tische umgeschmissen, hat gesagt, was ist eigentlich dieses Zirkus hier? Fragt doch euren Hohenpriestern und Ältesten. Aber nein, er will die Situation nutzen, um auf seinen Vater zu lenken. Er endet diese Entweder-Oder-Situation in eine Und-Und-Situation, wo die beiden Optionen sich nicht gegenseitig ausschließen, wo beide Optionen möglich sind. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Eine gute Frage. Also, was ich heute nicht sagen will, ist, dass ihr aufhören sollt, irgendwie treu an Finanzamt eure Steuern zu zahlen. Das sage ich nicht. Und zweitens, keiner fragt euch, es wird einfach abgezogen. Ihr habt keine Wahl. Aber jetzt will ich zurück zu unseren Römer damals zurückkommen. Es ist halt so eine interessante Frage, wie haben die Juden damals die Römer gesehen? Haben die Römer als Rechtsstaat oder als rechtmäßige Regierung anerkannt? Die Antwort ist nein. Die haben sie nicht als rechtmäßige Regierung anerkannt. Die Römer, die sind einfach im Jahr 63 vor Christus in Israel einmarschiert und besetzt. Mit welchem Recht? Das Recht des Stärkeren. Das ist so wie im Kindergarten und auch in der Schule. Der Schwächere, der kassiert's. Mit welchem Recht? Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen. Weil sie es konnten, haben sie einfach Judäa und Israel einfach platt gemacht, annektiert. Und die Juden, die sind gezwungen, dann Steuern zu zahlen, die nach Rom angekommen sind. Rom wurde immer reicher und mächtiger. Immer reicher und mächtiger. Die haben Partys gefeiert. Die haben diese riesen Amphitheater gebaut, wo sie sich bespaßt haben. Im Kolosseum haben sie später dann Christen zu den Löwen geworfen. Alles just for fun. Rom wurde immer reicher und mächtiger. Und der arme Jude, der musste zahlen. Also nur so nebenbei, ein bisschen Geschichte. Im Jahr 106 nach Christus wurde Dakien oder Dacia, das Land der Daker, heutige Rumänien, besiegt und annektiert. 106 nach Christus durch den Kaiser Trajan. Und die Dacher, die mussten auch Steuern zahlen an Römer. Also, der arme Jude, Zehnten für den Tempel, Steuer für Herodes, Steuer für die Römer. Irgendwann mal waren die Taschen sehr dünn. Ein ganz sensibles Thema. Und diese Heuchler, die immer Jesus nachgefolgt sind und die wollten ihn immer zu Fall bringen und schlecht machen vor der ganzen Bevölkerung, sie wussten, Jesus ist ganz populär, der hat die Massen angezogen. Die haben sich überlegt, wenn wir das Steuerthema ansprechen und Jesus eine Falle stellen, dann werden wir es schaffen, dass die Menge gegen sich wendet. Ein sehr sensibles Thema, Steuer. Das ist fast wie in Deutschland. Steuer ist sehr sensibel. Das ist zu viel, zu viel. Wir müssen zu viel zahlen. Und für die Juden noch schlimmer, die mussten Steuern zahlen an diesen unbeschnittenen Heiden, die uns unterdrücken. Matthäus 5,40 steht, und wenn jemand mit dir rechten will, sagt Jesus, und dir deinen Rock nehmen, lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Ich habe sehr lange nicht richtig verstanden, was Jesus damit sagen will, aber später hat man aus der Geschichte erfahren, dass die Römer, dass die römischen Soldaten, die konnten, die hatten ja halt ihre Rüstung und ihr Gepäck immer dabei, ja, die müssten flexibel sein, Bundeswehr halt. Und die konnten sagen, du, Jude, komm mal her. Ja, siehst du diesen ganzen Gepäck? Du musst eine Meile dieses Gepäck für mich tragen. Wieso? Weil ich Römer bin. Ja, ich herrsche über dich. Und also sehr oft mussten die Juden diese undankbaren Diensten ausführen für diese Unterdrücker, für diesen Römer, die nach Knoblauch gestunken haben und unbeschnitten waren und einfach, also schlimm. Ein ganz feiner Jude, sowas für, ja, so einen Typen zu machen, für so ein unsympathischer Mensch. Und Jesus sagt, gehe dann zwei. Hey, wenn du zwei Meilen gehst mit diesem Mensch, der du vielleicht verachtest, vielleicht kannst du ihm was von Gottes Reich erzählen. Vielleicht kannst du ihm was von besseren Zeiten und von einem Messias, der nicht die Welt durch Waffen erobert und Gewalt, sondern durch seine Liebe. Und Jesus, das will er seinen Jüngern sagen. Zwingt er dich oder der nimmt dir sogar deinen Mantel weg, gib's ihm und sag, hey, im Himmel hab 20 davon, eine ganze Garderobe. Und ich will dir von diesem Jesus erzählen, der halt diesen Himmel für mich möglich gemacht hat. Ja? Geh zwei Meilen und erzähl ihm. Erzähl ihm von dem wahren Kaiser, von dem wahren König. Und diese Leute waren äußerst unsympathisch. Die haben die Bevölkerung ausgebeutet. Matthäus 5,43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne, seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut. Gott ist gut. Gegenüber Gerechte und Ungerechte. Gegenüber Leute, die unsympathisch finden und Leute, die sympathisch finden. Gegen Leute, die das Böse tun und Leute, die das Gute tun. Und es ist, ja, das ist so eine Herausforderung, dass Jesus sagt, auf dass ihr Kinder euer Vater seid. Ihr sollt das Gleiche tun wie Gott. Ihr sollt die Gerechten, die Gutes tun und auch die Ungerechten, die Böses tun, ihr sollt gütig zu denen sein. Seid Nachahmer Gottes. Und ich habe in Epheser 5,1, also im Griechisch steht mimetes theos. T Theos Gott und Mimetes, also die jungen Leute, was sagen euch? Also es gibt jetzt im Internet diesen Memes, ja, und die vergleichen, das sind so eine Art Metapher, um irgendwas Interessantes zu zeigen oder der Punkt zu beweisen. Und ich fand es interessant, dass in Griechisch Mimetes Theos, mimiert Gott, ihr seid seine Memes, ihr seid Gottes Nachahmer. Klar, also wenn ich Gott mimiere, sagen wir mal so, klar, ich sehe viel schlechter aus wie Gott und manchmal wäre eine Karikatur, aber ich gebe mir Mühe, also ich bin nicht perfekt. Und deswegen, ich danke für eure Lächeln, ihr jungen Leute. Ich bin ein Gottes-Meme, also Meme, nicht Meme, ja? Ich bin keine Gottes-Meme, genau. Und Mimetes Theos, mimiert Gott, seid Nachahmer Gottes. Seid gütig zu Gerechten und Ungerechten. Das will Jesus sagen, das will Apostel Paulus sagen. Und in Epheser 5,1 steht, werdet nun Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Seid ihr nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Jesus fängt gar nicht diese Diskussion an. Ist der Kaiser ein Tyrann? Ist er schlecht? Mit welchem Recht regiert Rom hier bei uns? Wir sind Gottes Volk. Gott sollte unser König sein und an der Macht sollte vielleicht höchstens ein Priester oder ein König. Aber besser war unter dieser Theokratie, dass entweder ein Richter, ein Gesalbten Gottes gab, wie im Alten Testament, und Priester oder ein König, höchstens ein König. Wobei Gott nicht so begeistert war, wo das Volk nach einem König geschrien hat. Er wollte der König bleiben in Israel. Ja? Und eben, mit welchem Recht regieren die Juden hier? Jesus fängt gar nicht mit diesen Themen an. Was haben die Römer überhaupt hier zu suchen? Das Thema lässt Jesus einfach so stehen. Okay? Und wir können uns auch selber streiten, über diese temporären Regierungen, ob sie gerecht oder ungerecht sind. Da können wir ganz lange diskutieren. Wer ist schuld an die Teuerung, wer ist schuld an Konflikte, wer ist schuld am Krieg, da können wir echt lange diskutieren. Aber Jesus, der hat das Thema nicht angesprochen. Er hat gesagt, ich bin auch ein König mit einem Königreich, was niemals vergehen wird. Also wir können uns aufregen über diese temporären, zeitlich angeordneten Regierungen, aber was soll's? Es gibt ein Königreich und einen König, die ewig bestehen. Johannes 18, Vers 36 bis 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Soweit klar? Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so, bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Johannes 19,10, Vers 11, da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Das ist ein ganz selbstbewusster Mann. Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Und Jesus korrigiert hier einen riesen Denkfehler von Pilatus. Er glaubt, weil er im Amt ist, dass er wirklich das Sagen hat und dass der König der Ewigkeiten, der der Himmel und Erde gemacht hat, in der ganzen Sache wirklich nichts zu sagen hat? Jesus macht es klar, du hättest gar keine Vollmacht, null. Gott lässt dich, ein kleiner Hampelmann, jetzt ein bisschen zu zappeln und wichtig zu tun, um seinen Plan zu erfüllen. Kolosser 1, Vers 13, 14. Er hat uns gerettet aus der Macht des Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und wir gehören durch das Opfer und das Blut Jesu Christi, wir gehören zu diesem Reich und Jesus, Gott hat uns gesetzt in diesem Reich seines lieben Sohnes. Also es gibt diese zwei Reiche, dieser weltliche Reich, der temporär ist, und dieser göttliche Reich, was ewig besteht, die koexistieren. Die gibt es gleichzeitig. Und es gibt manchmal Berührungspunkte, ja, wenn die irdischen Regierungen mehr von Gottes Wille tun, aber manchmal haben sie gar nichts damit zusammen. Und manchmal sind sie scharf gegeneinander, besonders das weltliche Reich gegenüber Gottes Reich. Ein Reich, was temporär ist, und das Reich Gottes, was ewiglich besteht. Hass und Gewalt versus Liebe und Trost. Und manchmal ist es gut, den Mund aufzumachen und gegen Ungerechtigkeiten, was in dieser Welt passieren, auch zu sagen, es ist schade, dass Menschen sterben. Es ist nicht gerecht. Menschen werden Opfer von politischen Spielen. Und es tut mir weh, wenn Politiker, da sterben doch ein paar Leute. Gottes Herz blutet, wenn seine Schöpfung mit Füßen getreten werden. Er interessiert sich nicht über Macht, über Politik, aber er interessiert, er ist an Menschen interessiert. Was wir dabei aber nicht vergessen dürfen, dass Gottes Reich und unser König der Herr Jesus ist und wir zu diesem Reich gehören. Wir dürfen zivil aktiv sein und Zivilcourage zeigen und den Mund aufmachen, aber wir dürfen nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir zu diesem Reich gehören, was ewiglich ist. Nicht die Hauptsache aus den Augen verlieren. Wir sind Teil seines Reiches geworden. Und da, wo der König regiert, in deinem Herz, in meinem Herz, das ist ein Territorium, was an Gottes Reich angeschlossen worden ist, in deinem Leben. Dein Leben ist von Gottes Reich freiwillig hinzugefügt. Es ist aufgenommen worden. Und es wird auch sichtbar. Da, wo Gott regiert. Wir sind nicht aus dieser Welt. Und manchmal müssen wir auch zugeben, dass diese Welt vergeht. Das ist sowas von vergänglich. Und klar, wir sollen versuchen, dass Sachen besser werden. Und ich vergleiche die Welt mit einem sinkenden Schiff. Und auf diesem Schiff entsteht ein Riesenstreit. Aber man streitet sich nicht über Rettungsboote, sondern man streitet sich über Lohnerhöhung von Matrosen und den Kapitän. Wenn ein Schiff sinkt, worüber sollte man denken? Die Welt, die ist verdonnert zum Scheitern. Die wird scheitern. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die geht unter. Und wenn das Schiff sinkt, streiten wir uns über Lohnerhöhung von Kapitän und von den Matrosen. Oder wir fangen an, uns gegenseitig zu rütteln und sagen, wo sind die Rettungsboote? Wo sind die Rettungsboote? Wie viele Menschen können wir mitnehmen? Wie viele Menschenleben können wir retten? Was nützt eine Lohnerhöhung oder einen besseren Lebensstandard, wenn du dein Leben verlierst? Jesus sagt es in einem Gleichnis, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und er nimmt doch Schade an seiner Seele? Was hilft es einem Menschen? Was hilft ein besseres Leben? Was hilft in hohen Lebensstandard, wenn die Seele verloren geht? Wenn die Menschen ohne Jesus ihre Ewigkeit in einem traurigen, verzweifelten Ort verbringen werden. Was hilft das? Wo sind die Rettungsboote? Oder was ist für uns jetzt wichtig? Ja, die Rettungsboote. Klar, Menschen zu Jesus zu führen, von seiner Liebe zu erzählen. Wie in den Tagen Noahs. Noah hat auch die ganze Zeit gepredigt. Er hat was gesagt durch sein Lebenswerk. Er hat gesagt, es wird nicht gut gehen. Komm, da ist die Rettung. Und Jesus sagt, dass die Zeiten ähnlich werden, wie in Tage Noah. Und dass wir an diese Rettungsboote denken werden, müssen. An Jesus, der ist unsere Rettung. Und ich sage mal so, wenn in einem Rettungsboot aus Versehen eine Dose Kaviar ist und eine Flasche Champagner, ist gut. Sag mal, ich bin nicht dagegen, dass man einen hohen Lebensstandard hat. Aber Hauptsache ist, dass man gerettet ist. Das ist die Hauptsache. Was ist für dich jetzt wichtig? Das Schiff sinkt, die Welt vergeht, Menschen gehen ohne Jesus verloren. Und es wäre falsch, jetzt zu sagen, ach, es ist ja traurig, die meisten Menschen, die haben nicht genug Geld für einen Skiurlaub. Auf dem Rettungsboot hinweisen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber jetzt zurück zu unserer Münze. Ich habe die Münze nicht vergessen. Zeig mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschnitt hat er? Sie sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Jetzt, wenn auf die Silbermünze das Bild des Kaisers eingeprägt ist, sollte man das geben, was dem Kaiser gehört. Ob das System, wo der Kaiser, was das Kaiser aufgezwungen ist, gerecht oder nicht, ist eine andere Frage, die mit diesem Thema jetzt nicht relevant ist. Was wollen wir Gott geben, was ihm gehört? Und wir können sehr aufwendig antworten. Zum Beispiel, Gott gebührt die Ehre, Respekt, er ist der Schöpfer, ihm gebührt die Anbetung, denn er ist ein gütiger Gott. Wir sollen seine Gebote halten, das ist die Pflicht aller Menschen, sagt der Prediger. Also die ganzen Kapitel sagt er, Nichtigkeit, alles macht keinen Sinn. Und am Ende sagt er, es ist jedermanns Pflicht, die Gottes Gebote zu halten und Gott zu fürchten. Das sagt der Prediger. Ja? Und die Liste ist lang mit Dingen, die Gott gehören. Und da können wir sehr, sehr umfassend antworten. Aber die einfachen Erklärungen sind manchmal die besten. Und ich habe eine einfache Erklärung. In 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Also wenn die Silbermünze mit Kaisers Bild dem Kaiser gehört, weil sein Bild drauf ist. In den Menschen hat Gott sein Bild eingeprägt. Er hat sie nach seinem Bilde gemacht. Also, was sollen wir zu Gott geben? wir selbst. Er will dich. Er will dich, weil er sein Bild in uns Menschen eingeprägt hat. Gib dem Kaiser sein Silber, aber gib Gott die Menschen. Weil die ganze Geschichte geht es um Menschenrettung und dass Gott seine Nähe zu uns gesucht hat. Er ist zu uns gekommen. Er ist der erste Missionar. Er hat nach dem Sündenfall und auch vor dem Sündenfall, er ist immer zu Menschen gekommen, hat versucht, mit denen Gemeinschaft zu haben. Also, was sollen wir Gott geben? Wir sollen uns selbst geben. Gib Kaiser sein Silber, gib Gott dich selbst, gib Gott Menschen. Und das ist halt, was zählt. Gib Gott, was Gott gehört. Sein Bild ist in dir. Klar, nach dem Sündenfall ist dieser Bild, diese Nachahmung Gottes ein bisschen ramponiert durch die Sünde. Aber ich bin überzeugt, wenn jemand zu Christus kommt, in seine Liebe, die Liebe, die ist so stark, die Gottes Liebe ist so heiß, dass er dich zerschmelzt und durch Jesus Christus wieder dir eine neue, frische Prägung gibt, weil Jesus ist der Abbild seiner Majestät Gottes. Gott, Jesus ist der Abbild Gottes. Und er wird dafür sorgen, wenn wir in seiner Liebe zerschmelzen, diesen Bild, Gottes Bild in uns einzuprägen. Also bin zum Schluss gekommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und nehmt einfach dieses Bild nach Hause. Also die Prägung Gottes, das seid ihr, das sind wir und wir sollen uns wirklich bedingungslos vollkommen in Gottes Hand geben. Er will dich so sehr, du kannst dir nicht vorstellen. Er will dich viel mehr, als du ihn jemals wollen würdest. Viel mehr als das. Gib dem Kaiser, weil es Kaiser gebührt, und gib dich selbst, gib dich Gott. Amen.